Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist wieder Anfang der Woche und wir sprechen ein bisschen länger über Eishockey. Nicht nur diese läppischen 10 Minuten. Ne? Bernd Schwickerath, servus.
Ja, Christoph Fetzer.
10 Minuten Eishockey. Haben wir schon aufgezeichnet jetzt oder kam ja schon raus am Montag und das haben wir aufgezeichnet, bevor die nächste Die Hard-Mitgliedschaft abgeschlossen wurde. Sensationell, Christian. Herzlichen Dank. 12 Euro im Monat. Nehmen wir gerne, muss natürlich nicht sein. Ab 2,50 Euro hört ihr 10 Minuten Eishockey. Montag bis Freitag schließt ein Steady-Abo ab und hört uns also täglich. Am Mittwoch auch immer den Bernd Schwickerath, dieses Mal ein bisschen weniger Geschichte, weil wir haben ja so eine volle Woche. Wir haben ja schon am Dienstag wieder einen Spieltag in der DL und dann geht es am Donnerstag ja gleich weiter mit dem nächsten Spieltag. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Eben, und dann habe ich mir so gedacht, ja, man könnte natürlich jetzt ein Thema so leicht erzählen, so auf ein paar Minuten, aber da habe ich auch gedacht, da ist irgendwie verschenkt. Also wird es wahrscheinlich diese Woche.
Ich weiß noch nicht so genau,
wahrscheinlich
halben Sachen.
Gar keine Geschichte dann geben, sondern ich gucke da komplett auf den Spieltag vom Dienstag. Ja, seid ehrlich, also wenn man hier was vorbereitet, ist ja auch immer ein bisschen Arbeit und dann sind das im Endeffekt 2 Minuten, ist ja auch blöd. Ne? Nee, dann sparen wir uns das auf für die Woche danach, machen wir was Größeres.
Also 10 Minuten Eishockey jeden Wochentag, mittags immer in eurem Podcatcher, wenn ihr bei Steady mit mindestens 2,50 Euro im Monat dabei seid. Heute der Blick erstens auf die DL und dann natürlich auch aufs internationale Eishockey, wie ihr das kennt von uns am Montag. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben wir viel die Kölner Haie thematisiert, ja jetzt schon in verschiedenen Formaten, Bernd, die ja auch weiterhin Tabellenzweiter sind. Aber dieses Spitzenspiel am Samstag, das haben ja die Adler Mannheim gewonnen und die haben jetzt 6 Spiele, 15 Punkte und sind Tabellenführer und sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Auch gegen die Kölner Haie, ja dann zurückgelegen, auswärts, sah für mich so aus, als würden sich die Kölner Haie das ziehen und dann kommen die Adler nochmal zurück, gewinnen dieses Spiel. Also München schon geschlagen, Köln schon geschlagen, Tabellenführer. Bis jetzt die Mannschaft, auch wenn vielleicht Köln die verbessertste Mannschaft ist, die Mannschaft, die am verbessertsten ist, kann man das so sagen? Egal, aber auf jeden Fall die Adler Mannheim mit der besten Bilanz bis jetzt.
Ja, und ich habe mir die Tage mal überlegt, wie geil es ist, aktuell eigentlich Adler Mannheim-Fan zu sein und auswärts zu fahren. Was sie für Spiele erlebt haben dieses Jahr, die fangen in Schwenningen an. Jetzt kann man darüber streiten, ob es wirklich ein Derby ist, aber zumindest ist es irgendwie eine Form von regionaler Rivalität. Das verlieren sie, aber war natürlich trotzdem ein großartiges Spiel. Sie haben es auch erst spät verloren. Dann spielen sie in Frankfurt, auch Derby, wo es richtig abgeht. Dann spielen sie in Köln, was ja auch so eine Rivalität ist. Also als Auswärts-Adler-Fan erlebst du gerade nur so Highlights. Und zu Hause, ich meine, gegen München gespielt, gegen Berlin gespielt, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Und davon, wie gesagt, alles gewonnen, bis auf das Spiel in Schwenningen am ersten Spieltag. Und selbst da muss man ja sagen, okay, sie haben es im Endeffekt im Penalty-Schießen verloren, aber sie waren jetzt in den 60 Minuten davor bestimmt, oder 65 Minuten davor bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft. Das heißt, eigentlich haben die Adler noch kein einziges Spiel verloren, in dem sie im regulären Spiel mehr Tore als ich damals der Gegner. Das ist schon beeindruckend, finde ich.
Ja, und jedes Mal mindestens 4 geschossen. Also das ist natürlich auch eine gute Zahl. Also jetzt zuletzt in Köln 4 Buden, davor in Frankfurt waren es 5, gegen Berlin 4, gegen München 4, gegen gute Gegner Tore geschossen. Und die Mannschaft ist ja schon rund erneuert, kann man wirklich, also nicht ganz, so Spieler wie Plachter und Wolf und Reul und die Torhüter Brückmann und Tiefensee, ein paar sind schon da geblieben im Vergleich zur vergangenen Saison, aber ansonsten ist das schon personell ein ziemlicher Umbruch, so Spieler wie Wade zum Beispiel kommen, wie Bennett, wie Kühnhackl, wie Fischbuch, also extrem umgebaut die Mannschaft, natürlich ein neuer Trainer mit Johan Lundskog. Und viele neue Spieler auch in der Verteidigung mit Jocki Packer, mit Gilmore und so weiter und so fort, also neue Mannschaft, andere Spielweise auch unter Johan Lundskog und auf jeden Fall wieder klar zu erkennen in den ersten Spielen schon absoluter Meisterschaftskandidat, gar keine Frage.
Ja, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen einschränken, dass auch viele andere Mannschaften einen Umbruch hatten und dass ja viele neue sind und Mannheim natürlich den Vorteil hatte, mit der CHL schon ein paar Spiele zu haben, in denen sie sich besser einspielen konnten. Das heißt, dass sie jetzt gerade am Anfang der Saison vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen. Fand ich jetzt nicht ganz so überraschend, weil sie ja natürlich den Vorteil haben, durch die CHL schon ganz anders in die Saison starten zu können. Und zum Thema viele Tore, ja, sie sind extrem effizient und das ist ja das auch, was sie gerade aktuell so in der Spitze hält. Denn auch wenn wir jetzt mal auf das Samstagspiel in Köln schauen, da steht es 3-2 aus Mannheimer Sicht, 2-3, relativ kurz vor Ende. das kann man auch verlieren als Mannheim, ne? Und man kann vielleicht auch eins der anderen Spiele verlieren. Man kann auch gegen Frankfurt noch einen Ausgleich kassieren, weil da waren die ersten 30 Minuten zwar überragend, da haben sie wirklich hergespielt und stand zwischendurch 5-1 und hätte vielleicht sogar 6-7-8 einstehen können. Aber am Ende kann es auch noch 5-5 stehen, weil Mannheim dann nur noch hinten drin steht und Frankfurt echt ordentliche Chancen noch hat auszugleichen. Aber der Riesenvorteil aktuell der Mannheimer ist ihre Effizienz, ne? Sie haben mit Abstand die beste Schussquote der Liga. Und deshalb schießen diese viele Tore. Ich habe es mir mal angeguckt, weil ich dachte, das sieht irgendwie so wenig aus, wie viele Schüsse die haben. Und ich habe gesehen, Mannheim hat ernsthaft weniger Torschüsse als der Tabellenletzte aus Düsseldorf und weniger Slotschüsse als der Tabellenvorletzte aus Augsburg. Das heißt jetzt nicht, dass sie schlechter spielen als Düsseldorf oder Augsburg. Das wäre ja Schwachsinn. Aber man muss schon sagen, sie machen gerade aus wenig auch relativ viel. Und ob man die ganze Saison über 12,8% schießt, abwarten.
Wobei, ja, stimmt. Wobei das, glaube ich, auch an zwei Dingen liegt. Einmal an der Qualität der Einzelspieler, die halt die Buden dann machen. Und wenn sie eine Chance haben, so wie Chris Bennett da den Alleingang gegen die Kölner Haie, das Ding halt einfach versenken. Und du hast auch den Eindruck, wenn er hinläuft, okay, den macht er jetzt, weil er einfach die Qualität hat. Und das Zweite ist, das hat jetzt mit den Slotschüssen vielleicht weniger zu tun, aber mit den Insgesamtschüssen, die Spielweise. Also es ist schon Wahnsinn, wie direkt und zielstrebig die spielen. Also nicht jetzt im Drittel rum, hoch an die blaue Linie, mal drauf, irgendwie wieder zurückarbeiten, wieder hoch an die blaue Linie, sondern du hast normalerweise ein extrem schnelles Umschalten, hast natürlich auch extrem schnelle Spieler im Kader, die das so spielen können. Und da kommen vielleicht die Schüsse ein bisschen zustande. Und da müssen wir auch bei den Schüssen ein bisschen schauen. Na, wenn natürlich Düsseldorf im dritten Drittel zurückliegt, dann ballern die, was geht. Und die Adler ziehen sich vielleicht ein bisschen zurück eher gegen Köln, fahren dann den einen Konter und gewinnen das Spiel. Aber die Schussquote ist hoch, das stimmt. Ist natürlich schon brutal viel Qualität auch in der Offensive schon da gewesen und neu dazu gekommen. Also so eine erste Reihe mit Wey, Plachter und Fischbuch. Genau das, was Plachter gebraucht hat, glaube ich, mit Lyndon Wey. Einfach so einen extrem erfahrenen Playmaker mit Übersicht, mit Ruhe an der Scheibe. Bin echt gespannt, wie viel Buden der Plachter macht. Aktuell würde ich sagen, der knackt zum ersten Mal in seiner Karriere die 20-Tore-Marke, aber mal schauen. Auf jeden Fall, das hat in der Champions Hockey League schon gut funktioniert. Diese Reihe funktioniert es auch weiter. Und unterschiedliche Reihen, ne? Ein paar, die eher über Tempo kommen, dann irgendwie so Goodett, Kühnhakel, Hennekennen sind dann eher so, ja, die Brocken, Wolf noch mit dazu, je nachdem, wie sie die zusammenstellen. Also eine etwas andere Reihe von der Spielweise, also auch variabel die Spielweise der Adler.
Ja, und vor allen Dingen auch sehr, sehr unterschiedliche Torschützen, ne? Mannheim hat schon 13 verschiedene Torschützen. Also das ist ganz klar. Du hast so jemanden wie Plachter, der gerade so der absolute Star des Teams ist. Wobei, innerlich, vergangene Saison war es auch so, ne? Wie der gestartet ist, als wir damals unsere Mid-Season Awards vergeben haben.
Ende November
war es. Was überall die Nummer 1 und dann ist er in der zweiten Saisonhälfte ziemlich abgekühlt. Ne? Ich sage nicht, dass es jetzt wieder passiert, aber selbst wenn das wieder passiert, du hast aktuell so viele verschiedene Spieler, die Tore schießen können, dann kommt jetzt einfach mal so ein Bennett, der bisher ja auch gar nicht so doll war und macht einfach mal 3 Tore in Köln. Ja, also schon krass. Und Lyndon Wey, 6 Vorlagen, nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Nee. Lass uns ein bisschen über den Trainer sprechen, über Johan Lundskog, der angekündigt hat, dass er eben die Adler wieder ein bisschen aktiver oder deutlich aktiver spielen lassen will. Das war ja unter Bill Stewart nicht so der Fall. Hast du teilweise gedacht, warum gehen die jetzt eigentlich nicht in Vorcheck und was ist da los? Warum ziehen die sich zurück? Jetzt machen sie wieder Druck in allen 3 Zonen. Und was mir in der Champions Hockey League aufgefallen ist, das habe ich ja jetzt schon angesprochen, da gibt es immer die Möglichkeit, auch den Trainer ein bisschen zuzuhören in den Powerbreaks, weil sie verkabelt sind, Mikrofons haben. Da hat er dann auch immer gesagt, die einzige Ansage war immer schneller nach vorne. Also immer dieses North-South, noch schneller umschalten, noch schneller die Scheibe hinten raus. Und das haben wir auch in den 10 Minuten Eishockey angesprochen, dass das jetzt so ein Trend ist, der endgültig in der DEL angekommen ist, auch mit den Kölner Haien zum Beispiel. Die Top-Teams spielen einfach sehr, sehr schnell. Klar, Scheibenkontrolle auch immer gut, aber schnell sein und Scheibenkontrolle haben noch besser. Und das predigt Lundskog einfach.
Ja, finde ich auch. Wobei ich finde, dass sie auch umstellen können. Ne? Also ich finde, du hast am Ende gegen Frankfurt gesehen, dass sie jetzt nicht nur Hurra nach vorne spielen können, sondern als sie gemerkt haben, oh, das geht hier gerade in eine komische Richtung, dann haben sie halt auch defensiv ein Bollwerk aufgebaut und haben so den Sieg über die Linie gegrindet quasi. Ne? Also ja, Tempo ist da und das ist ja das, was es so schön anzuschauen macht, weil es ja ständig Gegenstöße gibt und wir haben ja auch in Köln jetzt wieder ein Kontertor gemacht und in Frankfurt ja auch und hatten natürlich auch ein paar Konter gegen sich, so ist es nicht, aber man muss sagen, da ist schon sehr viel Tempo drin in beide Richtungen, da passiert gerade wirklich viel, wenn die Adler spielen, aber sie sind halt nicht nur auf diesen Stil festgelegt.
Ja, stimmt. Und auch ganz interessant die Aussage von Lundskog vor dem Start in der Champions Hockey League, dass er ja, Blue Collar war da seine Aussage. Also er hat gesagt, it's a Blue Collar City, it's a Blue Collar Organization, I want a Blue Collar Team, we have Blue Collar Fans, also die Arbeiter, ne, Blaumänner. Wobei ich jetzt sagen würde, eigentlich hatten die Adler Mannheim davor für mich eher den Ruf, jetzt nicht unbedingt die mit den Blaumännern zu sein, sondern eher die mit dem feinen Anzug, ne, wo es den Spielern halt auch richtig gut geht.
Ja, wobei man sagen muss, ich finde, unter Groß war ja schon so, es wird extrem hart gearbeitet, wir haben die beste Fitness der Liga und so und das Training ist das härteste überhaupt. Ich erinnere mich noch, als ich 2019 da beim letzten Finalspiel gegen München war und dann durften wir Reporter ja nach dem Spiel aufs Eis und dann redet er mit den Spielern und dann weiß ich, dass wir vor Dennis Endras standen und gesagt haben, ja, Glückwunsch zum und also Glückwunsch zur Meisterschaft, wie siehst du das? Sag mal irgendwas. Und er war gar nicht so euphorisch, sondern er war eher so, oh gut, das vorbei ist, das war so anstrengend dieses Jahr. Also du hast schon gemerkt, dass die, ja klar, im Endeffekt weiß man, wofür man es gemacht hat, aber ich glaube, der Weg dahin war nicht immer so ganz nett. Und deshalb finde ich schon, hat Mannheim schon auch so eine Arbeiterattitüde, auch aus früheren Jahrzehnten war das ja auch eher immer eine harte Mannschaft, war ja auch die erste, die so richtig nordamerikanisch war, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber stimmt schon, grundsätzlich verbinde ich mit dem Team, was das meiste Geld ausgibt der ganzen Liga, jetzt nicht zwingend irgendwie so eine Arbeitermentalität. Da erwartet man natürlich auch spielerische Klasse.
Ja, aber von den Spielern auch, die gekommen sind, also wenn wir jetzt gerade im Sturm mal schauen, ein Hennikainen und ein Kühnhackl, exemplarisch für dieses Arbeiten, die strahlen das auch aus und übertragen das, denke ich, auch auf die restliche Mannschaft. Hennikainen finde ich sensationell in Unterzahl, der ist super. Ja auch ein absoluter Publikumsliebling. Ich meine, das ist dieser Hechtsprung in den Playoffs gegen Berlin, also egal mit welchem Mannheimer du sprichst, der ist halt, weiß ich nicht, ob die den schon auf T-Shirts gedruckt haben, aber auf jeden Fall hat er halt mit der Aktion, hat er sich alle Herzen geholt in Mannheim und das ist halt einfach auch einer, der sich reinhaut, der gut im Penalty-Killing ist und der arbeitet und Kühnhackl ganz genauso. Vielleicht wird er keine 10 Tore machen und manche, die sich vielleicht nicht so auskennen im Eishockey, sagen, hä, der hat 2 Stanley Cups gewonnen und warum scoret er nicht? Das ist halt nicht seine erste Aufgabe, sondern seine Aufgabe ist halt auch gut im Penalty Killing zu sein und in der Defensive gut zu arbeiten und den Scheiben hinterher zu gehen. Und da haben sie mit Hennikainen und Kühnhackl natürlich zwei, die auch noch nicht im Herbst ihrer Karriere sind, mit um die 30, zwei Spieler geholt, die das einfach verkörpern.
Ja, aber du musst natürlich auch leisten können, dir einen Tom Kühnhackl zu holen und den als Rollenspieler einzusetzen. Ne? Weil wahrscheinlich bei fast allen anderen Teams hätte man gesagt, ja komm, für jemand, der so viel Geld verdient, der so eine Vita hat, der so einen Namen hat, der muss dann auch ein bisschen mehr offensiv produzieren. Und ich meine, in vergangenen Jahren in Schweden war er ja durchaus offensiver als das, was man vorher aus der NHL von ihm gewohnt war. Aber jetzt in Mannheim scheint er eher wieder in diese andere Rolle reinzugehen. Wer weiß, vielleicht schießt er bald 5 Tore in einem Wochenende und wir sagen, ah, das ist jetzt der offensive Tom Kühnhackl. Aber aktuell, finde ich, ist er eigentlich ein klassischer Rollenspieler. Und spricht natürlich auch für ihn, dass er sich mit dieser Rolle total anfreunden kann, trotz des Namens, trotz der Erfolge und sowas. Aber wie gesagt, man muss es sich auch leisten können, so viel Geld ausgeben zu können für einen Rollenspieler. Noch ein anderer Typ, den ich sehr hart finde und den ich...
Lass mal ganz kurz nur Hennikainen, weil Hennikainen ist jetzt nicht nur, also ist ja auch drittbester Scorer zusätzlich noch, ne? Also weil der in Unterzahl dann auch mal nach vorne geht und halt auch seine Buden macht, also hat er auch schon Short einer geschossen und insgesamt 5 Punkte in 6 Spielen, also man kann das ja auch kombinieren, Arbeit und Scoring.
Absolut, ja klar. Aber noch ein anderer, der mir aufgefallen ist, gerade in Frankfurt spielt, der wirklich eisenhart ist, das passt ja gut zum Namen und der ist mir vorher gar nicht ehrlich gesagt so richtig aufgefallen, ist Kollege Eisenmenger. Das ist ja ein taffer Bursche. Also klar, der kann auch pöbeln, ne? So wenn mal gepfiffen wird, dann gefällt er nicht zur Bank, sondern pöbelt nochmal den Gegner an und sowas. So was kann man ja auch mal gebrauchen. Aber ich fand den wirklich, der hat Dynamik, der hat Körper, also Respekt. Also das ist dann auch so ein Mann, den man vielleicht seltener sieht, wenn man sonst nur Highlights guckt. Der wäre mir vielleicht sonst auch gar nicht aufgefallen, aber die letzten beiden Mannheim-Spiele habe ich halt komplett über die 60 Minuten gesehen und dann fällt einem auch so ein Mann nochmal auf.
Ja, war auch in der Champions Hockey League, der hat ja die ersten Spiele in der DEL jetzt gar nicht gemacht, also er hatte erst 2 Spiele, der war am Anfang draußen, hat in der Champions Hockey League, finde ich, in der nominell 4. Reihe, also auch die hat was gemacht, nur weil du jetzt auch das Geld angesprochen hast und ich jetzt die 4. Reihe, die war da Eisenmenger, Swartz und Jentsch in der Champions Hockey League meistens, also das ist die 4. Reihe und dann sind wir halt beim Thema Tiefe und wie gut dieser Kader auch ist und dass du halt mal dann einmal den Reul wieder rausnimmst und Gilden rein rotiert und dann wieder andersrum und kannst auch mal meinetwegen einen Holzer für 1-2 Spiele vielleicht mal draußen lassen, dass der mal eine Pause bekommt, wenn sich jetzt nicht mehrere Spieler verletzen und im Sturm sagen, ja, McGinnis, dieses Mal spielst du, dieses Mal bist du raus. Also natürlich ist das Budget sehr, sehr hoch und ist der Kader einfach auch extrem tief besetzt. Das zeigt mir aber auch wieder, dass sie halt mit Halbfinale nicht zufrieden sind, wie die letzten drei
Spielzeiten. Ja, können sie ja auch nicht. Übrigens, wo du Holzer ansprichst, der ist ja absolut on fire, ne? Also ich meine, klar, der war immer schon ein sehr emotionaler Spieler und einer, der natürlich auch seinen Körper einsetzt. Aber ich finde aktuell, wenn du den anguckst, der ist ja dermaßen auf Draht, der Kollege. Also der ist ja noch krasser als Eisenmenger. Ständig wird gepöbelt, ständig geht da ran und hat sogar schon zwei Tore geschossen, ne? Schönen Schlagschuss von letztens, ne? Also Holzer wächst da immer mehr so in die Rolle, zusammen so mit Reul, also der Abwehrchef ein bisschen rein, ne?
Dann gibt es noch ein paar Spieler, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Zum Beispiel in der Verteidigung natürlich Jordan Murray, der die ersten Spiele noch verpasst hat, weil er noch gesperrt war. Zum Beispiel im Sturm in Stefan Leubel. Also du kannst eine Handvoll von Spielern aufzählen, die einfach große Qualität haben. Und ja, siehe Corbinian Holzer, glaube ich, auch einiges vor in dieser Saison. Entweder schon länger in Mannheim da und wissen, es muss mal wieder eine Meisterschaft werden, oder andere, die eben gekommen sind und vielleicht noch gar keine gewonnen haben und eben nach Mannheim gekommen sind, um zu wissen, hier kann ich die Meisterschaft gewinnen.
Wenn du jetzt vergessen hast, Gilmore, den finde ich krass. Das ist läuferisch wirklich eine Augenweide, eine gute Übersicht und so. Also auch schon echt guter Mann. Es gibt aber einen, finde ich, der gerade nicht so viel zu lachen hat. Und das ist David Wolf. Ne? Du hast eben die erste Reihe angesprochen. In den vergangenen Jahren waren Wolf und Plachter ja oft so eine Kombo, die halt zusammengespielt haben. Jetzt ist es getrennt worden. Wolf spielt jetzt deutlich weiter hinten und ist auch, zumindest wenn man das 5 gegen 5 spielt, ansieht, gerade so ein bisschen das Sorgenkind, möchte ich mal sagen. Ne? Hat noch keinen einzigen Punkt bei 5 gegen 5. Weil ich bin kein Freund von Plus-Minus, aber -7 für so eine Mannschaft, die Tabellenführer ist, ist jetzt auch nicht so richtig doll. Hat nur 43% Corsi-Wert. Boah, also da hast du weh von der Luft nach oben. Ne? Aber muss natürlich auch sagen, wenn du eh schon gut funktioniert und dann hast du noch einen Wolf, der noch einen nächsten Schritt machen kann, ne? Dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Wobei er ja auch dann im Powerplay zum Beispiel
da hat er schon getroffen.
Genau, ja. Und auch in die erste Formation kommt. Also das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der Deal im 5 gegen 5, ein bisschen tiefer im Lineup und im Powerplay. Hat er ja da auf der Position in der Mitte auf jeden Fall seine Qualitäten. Hat auch schon sein Tor gemacht. Ja, aber klar, gibt bei manchen vielleicht sogar noch Luft nach oben. Andere overperformen vielleicht ein bisschen, weil du jetzt auch Gilmer angesprochen hast. Fand ich auch ganz interessant, dass sie unterschiedliche Verteidigertypen haben. Ist ja auch nicht so gut, nur Verteidiger zu haben, die gerne die Scheibe am Schläger haben. Gilmer ist jetzt einer, der hat die Scheibe gerne am Schläger. Jordan Murray hat Dionne Lundskog vor der Saison als Puck-Mover bezeichnet. Also Gilmer als Puck-Transporter, der eben den Puck am Schläger hat. Murray einer, der das eher mit Pässen macht. Joki Packer finde ich jetzt in beide Richtungen einfach solide. Ist jetzt keiner, der so brutalst raussticht wie Gilmore durch spektakuläre Aktionen, aber ein sehr, sehr solider Verteidiger auf hohem Niveau. Ja, das sind die neuen Verteidiger zusammen mit Max Gilden, die gekommen sind und einige andere gegangen. Das heißt, die Position umgebaut. Und dann haben wir noch die Torwartposition, wo aktuell Felix Brückmann die bessere Save Percentage hat. Und es ist ja, denke ich mal, über die Saison so eine 50-50-Rotation. Auch da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und persönlich freut es mich für Felix Brückmann, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Typ. Und einer, dem man es gönnt, dass er jetzt eben nach schweren Operationen auch und dann wieder dem Ausfall in den Playoffs in der vergangenen Saison auch wieder da ist und in einem Top-Team da zwischen den Pfosten steht.
Ja, und ich würde auch, wie du sagst, gerade sagen, er hat ein bisschen die Nase vorn. Ne? Also jetzt nicht nur bessere Safe-Percentage, sondern auch deutlich besseren Gegentorschnitt. Also locker bleiben, alles wenige Spiele. Da kann dir ein gutes oder ein schlechtes die Statistiken sehr, sehr verzerren, muss man auch sagen. Aber ich finde, Brückmann macht einen ganz guten Eindruck und hat natürlich jetzt seinen Vertrag verlängert. Bis 25, glaube ich, ne? Was? Ist natürlich auch ein Zeichen, dass man auf jeden Fall langfristig noch, okay, was heißt langfristig, noch nur 2 Saisons, aber trotzdem, dass man erstmal weiter mit ihm plant. Und es ist natürlich die Frage, glaubt man, dass er und Tiefensee langfristig dieses Duo bilden können? Oder rechnet man bei Tiefensee dann doch früher oder später damit, dass er nach Nordamerika geht? Weil der ist ja von Dallas gedraftet worden, zwar erst in der 5. Runde, aber Goalies werden ja auch nicht mehr so hoch gedraftet. Und außerdem, naja, heißt das, finde ich, nicht zwingend was bei Torhütern, wann die gedraftet wurden. Trotzdem muss man natürlich sagen, er wird auf gar keinen Fall dieses Jahr rübergehen und er wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch nicht rübergehen. Aber wer weiß, was so in 2-3 Jahren ist. Ne, deshalb, ja, ist die Frage, wie lange glauben die Mannheimer mit dem aktuellen Torhüter-Duo spielen zu können? Ich glaube, die nächsten 2 Jahre bleibt das erstmal so, oder?
Ja. Denke ich auch, ja. Und also bis 2025 haben sie zumindest jetzt mal Brückmann. Wenn du die beiden hast, dann bist du da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, und dann ist halt die Frage, Dann geht es bei Brückmann so langsam Richtung Karriereende. Aber ich meine, jetzt, wir schauen uns auf diese Saison, auf die nächste Saison. Du weißt halt nie, was passiert mit dem Torwart, der gedraftet ist, also mit dem Spieler, der gedraftet ist. Insofern, die Absicherung da ist sicherlich auch nicht so schlecht.
Ja, und die ist halt auch fürs Eis nicht ganz wichtig, ne? Weil nochmal auf die Spiele ganz kurz einzugehen. Ich meine, München hat dicke Chancen, Berlin hat Chancen, Frankfurt kann ausgleichen ab der 30. Köln hätte auch höher führen können. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die haben jedes Spiel ja total souverän gewonnen, sondern die sind auch trotz ihrer Qualität davor wirklich angewiesen auf gute Torhüter, ne? Und aktuell kriegen sie halt auch die Leistung der Torhüter. Und die sind auch ein Grund dafür, warum die Mannheimer ohne glatte Niederlage da oben stehen. Ne?
Finale or bust? Meisterschaft or bust? Was ist es in Mannheim? Ich meine, die waren jetzt dreimal im Halbfinale hintereinander und du hast irgendwie so das Gefühl, ja, seit der Meisterschaft 2019 irgendwie ja, so richtig toll war das nicht, eher enttäuschend. Halbfinale sind andere, wären da gerne natürlich, ist für andere Mannschaften Erfolg. Für die Adler würde ich sagen, so das Minimum. Und ja, also aktuell sehen sie, wie gesagt, für mich wie ein ganz heißer Meisterschaftskandidat aus.
Ja, ich meine, es ist immer die Frage, wie es da läuft. Ich bin ja grundsätzlich erstmal ein Freund von diesem, der Weg ist das Ziel. Also eine Saison kann auch gut sein, wenn man irgendwie im Halbfinale unglücklich ausscheidet, dann kann man trotzdem nicht sagen, das ganze Jahr war scheiße. Deshalb ist das schon total in Ordnung, dass man auch den Weg dahin sich anschaut. Aber natürlich, wenn du das meiste Geld ausgibst, wenn du so einen Kader hast, so einen Anspruch hast, so eine Geschichte hast in den letzten Jahrzehnten, dann finde ich, kann das Ziel nur die Meisterschaft sein. Wie gesagt, wenn du das jetzt irgendwie nach 6, 7 Spielen verlierst, weil der Gegner vielleicht noch ein Tick besser war, dann wird auch keiner sagen, das war ein verschenktes Jahr. Aber grundsätzlich muss als Adler Mannheim immer der Anspruch sein, dass man den Titel gewinnen will. Und das ist ja auch der Anspruch. Also das finde ich ja gut an Mannheim, dass sich jetzt niemand hinstellt und irgendwie sagt, ja, wir gucken mal, wo es hingeht. Sondern nee, die sagen schon ganz klar, das ist unser Ziel, das muss sein. Aber ich glaube, in Mannheim geht es dieses Jahr mal fernab von den Ergebnissen auch grundsätzlich darum, die Stimmung wieder ein bisschen zu drehen. Weil erinnern wir uns mal, klar, Corona-Zeit hatten alle, aber die hatten den ganzen Stress mit Pavel Groß und Mike Pellegrims, das echt nicht gut ausging. Mit Bill Stewart war auch nicht so, dass da jetzt jeden Tag die Leute Luftsprünge gemacht haben. Daher soll ja, zumindest wie man hört, auch nicht so die allerbeste Kabine immer gewesen sein. Das Publikum war relativ unzufrieden, hat auch mal gepfiffen und sowas. Ich glaube, es geht für Mannheim atmosphärisch auch in dieser Saison um viel. Aber das Allerwichtigste sind natürlich dann die Ergebnisse, ist auch klar.
Du hast in deinem All-Star-Team, das wir vor der Saison aufgestellt haben, 3 Mannheimer drin, mit Murray in der Verteidigung, mit Kühnhackl im Sturm und mit Lundskog als Trainer. Ich habe einen Mannheimer drin mit Lyndon Vay. Ich glaube, nächste Woche, weil jetzt so dann mal ein Monat ungefähr rum ist in der Saison, schauen wir uns die All-Star-Teams mal an und schauen, wie wir da tauschen wollen. Ob wir jetzt ja, eben von unserem All-Star-Team, also bei dir sehe ich zum Beispiel Dal Cole, ich glaube, der wird erstmal rausrutschen aus dem All-Star-Team.
Nehmen wir einfach alle die komplette zweite Reihe in Köln. Na, passt das doch.
Und Verteidiger? Alles Köln. Alles Kölner Haie. Torwart, Verteidiger.
Wir kriegen nichts rein. Keine Ahnung.
Also, ich hab schon so ein paar Gedanken. Ich meine, machen wir es nächste Woche ausführlicher mit dem All-Star-Team, aber ich hatte ja in der Verteidigung Balen Wagner. Das ist jetzt kein Grund, warum ich Balen rausnehmen will, weil ich finde, also jetzt gerade in Überzahl, was der macht an der Scheibe, wie ruhig der ist und was der für eine Übersicht hat. Also, der spielt sich ja teilweise mit den Gegenspielern. Ja. Sensationell. Aber ich würde zum Beispiel Wagner, weil ich wollte ja als zweiten Verteidiger, wollte ich einen haben, der dann auch defensiv stark ist. Ich würde Mattinen aus Straubing da mittlerweile hinstellen, neben Balen. Aber wie gesagt, lass uns da mal Gedanken machen bis nächste Woche. Und dann bist du so kreativ, dass Schütz, McLeod und Grenier hast in einer Reihe. Genau, das ist sehr kreativ. Aber Justin Schütz, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Der musste auch aktuell rein.
Also. Ja, überragend. Also nicht nur, wie er trifft, sondern auch, was der, also das Gleiche, ne, was der für ein Tempo hat. Und wie dominant der auch auftritt. Ich mag ja immer Spieler, von denen du merkst, wenn sie auf dem Eis sind. Und bei Schütz ist ja jedes Mal, also, sobald er das Eis betritt, denkst du, oh, da ist er wieder. Also Wahnsinnsentwicklung. Also auch in der kurzen Zeit. Jetzt hat natürlich auch schon eine gute WM gespielt, sich da schon mal gesteigert von diesem vielleicht nicht mehr ganz so guten Jahr in München. Aber was er da in Köln aktuell macht, Respekt. Ich habe den immer für einen guten Spieler gehalten, auch für einen talentierten Spieler natürlich, aber den Sprung hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über Köln reden.
Nee, aber klassischer Fall von alleine gelassen, glaube ich, bei Justin Schütz. Anderes Umfeld, andere Spielweise, dieses Umschaltspiel, was die Kölner Haie haben, dieses schnelle Zwischen-Eishockey, das liegt ihnen natürlich. Die Mitspieler mit McLeod, Grenier, das passt einfach, passt absolut. Und McLeod, 12 Punkte in 6 Spielen, Grenier, 11 Punkte, Schütz, 10 Punkte. Ist nicht so schlecht.
Das bedingt sich natürlich auch, ne? Ist auch klar. Ne?
Ja, danke. Ja. Und Bellen 7 Punkte. Also da ist offensiv einiges geboten. Dann gibt es ja noch diese andere Reihe mit Touristen und Kamera und O'Brien, die auch gar nicht so schlecht ist. Aber
die andere gefällt mir aktuell, allein das 1-0, ne? Dieser Rückhandpasta von McLeod war der, ne? Also hinter dem eigenen Rücken, ne?
Ja,
das war
ja
schon vom Allerfeinsten, muss man schon sagen.
Ja, und auch
weil es sah natürlich gut aus, aber ich bin ja überhaupt kein Freund, ist egal welcher Sportart, ich mag ja keine Tricks um der Tricks willen. Also dass man so Show-Elemente einbaut. Weil
von
man
Michigan denkt, und so.
Will den Gegner fahren. Nee, das Michigan ist auch was anderes. Sondern ich mag ja Tricks, die aber auch sinnvoll sind für das Spielgeschehen in dem Moment. Und dieser Rückhandpass war einfach der perfekte Pass, weil der alle damit ausgehebelt hat. Niemand hätte mit diesem Rückhandpass gerechnet. Alle dachten, der schießt oder schießt mit der Vorhand, passt mit der Vorhand rüber. Aber nein, er täuscht quasi den Schuss an und spielt den Puck hinterm Rücken. Und damit hat er sowohl den Torwart als auch mindestens einen Verteidiger komplett ausgehebelt. Und dann war das Tor mehr oder weniger leer, ne?
Ja. Für aber siehst an 2 der 3 Tore, die Kölner Haie geschossen haben in diesem Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim am Samstagabend, dass eben auch die komplette Reihe kombiniert bei denen. Ne? Also Grenier war das erste Tor nach Pass von McLeod und Justin Schütz hat das 2. Assist und dann hattest du ja das zwischenzeitliche 3-2 von Schütz für die Kölner Haie, wo sie auch alle drei einfach rausfliegen aus der eigenen Zone. Jeder ist mal an der Scheibe, am Ende macht Justin Schütz das Tor, wieder die direkte Vorarbeit von Gregor McLeod. Also da siehst du, dass diese Mannschaft, diese Reihe sich einfach sehr, sehr gut versteht und super zusammenspielt. Und insgesamt, um jetzt doch nochmal diesen Samstag mit reinzunehmen, nicht nur die Adler, sondern auch die Kölner Haie, Samstag 19 Uhr, so ein Spiel, hat die DL, haben wir vorher schon gesagt, ein gutes Näschen bewiesen und
was heißt gutes Näschen gewesen? Die haben halt oft genug Short-Handed-News gehört, wo wir alle 2 Minuten gesagt haben, wir wollen Samstagspiele. Und jetzt gibt es endlich das Samstagspiel. Richtig so.
Na, bei den Mannschaften, die dabei waren, meine ich ein gutes Näschen. Ne? Also das hast gut, du ja vor der Saison.
Wenn du Mannheim machst, ist jetzt auch.
Ja, aber dass es dann, dass Köln so abgeht, hättest du jetzt auch nicht wissen können.
Nein, aber du wusstest natürlich, Köln-Mannheim sind immer Zuschauer da, es lockt Leute vor die Fernsehgeräte oder vor die sonstigen Bildschirme. Also klar, das ist ja nicht mehr in der NHL spielt am ersten Spieltag samstags auch nicht umsonst Toronto gegen Montreal. Ne? Also da geht es natürlich darum, einfach große Namen zu haben. Und das sind Köln-Mannheim sind ja wahrscheinlich mit die größten Namen in dieser Liga. Deswegen.
Ja. Wenn ich es richtig sehe, ist das nächste Samstagspiel Ende Oktober wieder mit Mannheim gegen die Augsburger Panther, ich mal den Oktober durchgehe, also es wird weitere Samstagspiele geben und ich weiß, also normalerweise wollen Fans den Freitag alle Spiele parallel und wollen dann eigentlich auch am Sonntag jetzt keine späten Spiele um 19 Uhr oder so, sondern am Nachmittag Donnerstagsspiele eher verhasst. Ich finde trotzdem, wenn du so ein alleinstehendes Spiel hast, dann kannst du dir mal eine andere Mannschaft anschauen als deine eigene. Dann kannst du auch mal einfach dieses eine Spiel dann vielleicht am nächsten Tag dir nochmal ein paar Szenen anschauen. Also so zum Analysieren der Partien und wirklich Mannschaften zu beobachten, die jetzt nicht mein Team sind als Fan, ist es auch super, wenn du so ein alleinstehendes Spiel hast.
Total, es geht ja nur um den Termin. Also der Samstagtermin ist natürlich perfekt, weil du brauchst dir in der Regel keinen Urlaub nehmen. Du kannst auch entspannt theoretisch noch am nächsten Tag nach Hause fahren, wenn du in einer interessanten Stadt bist und da übernachtest. Das Problem ist natürlich, dass damit, ja, da kannst du auf jeden Fall einen guten Abend verbringen. Aber ich sag dir, das Problem ist natürlich daran, dass das bedingt, dass du halt ein Spiel 2 Tage vorher haben musst, dass wir dieses Donnerstag spielen. Also das nervt natürlich dann, oder wie in Mannheim in dem Fall, dass sie jetzt schon mittwochs in Frankfurt gespielt haben. Oder war das Dienstag, Mittwoch? Ja, irgendwie so, ne? Also das nervt natürlich dann schon. Aber das Samstagspiel an sich finde ich eine großartige Erfindung. Und ich brauche jetzt auch nicht jede Woche eins. Ich brauche nicht immer das Topspiel der Woche am Samstag. Das wäre mir auch zu viel. Aber so 4-5 Mal im Jahr finde ich das eine gute Sache.
Ja, Berlin gegen Wolfsburg ist es dann im November. Ich schaue gerade im Dezember.
Düsseldorf und München spielt auch irgendwann. Das ja, weiß ich.
Also es gibt ein paar Samstagspiele auf jeden Fall. Genau, Schwenningen gegen Bremerhaven haben wir dann mal am Samstag 14 Uhr. Das ist okay.
Derby.
Das ist Derby. Ja, das ist aber der 23. Ja. Also das ist
okay. Ja, und das spielen ja alle Samstags.
Ja, genau. Ja. Okay, gut. Also es wird ein paar Samstagspiele geben und wir haben Mannheim gegen Köln nochmal am 30.12., aber das ist auch ein normaler Spieltag. Egal. Also wir haben ein paar Samstagspiele und wir hatten ein großartiges mit Köln gegen Mannheim. Das sind die beiden Ersten in der Tabelle. Schauen wir nochmal kurz drauf. Mannheim vor Köln. Straubing hat sich da noch vorn gearbeitet. Berlin mit dabei. Schwenningen weiterhin mit dabei. Und München. Gut, jetzt haben sie am Sonntag gewonnen. Aber wenn man so schaut, was Mannheim und Köln bis jetzt zeigen, dass Berlin da wieder mit dabei ist. So München von den Spitzenteams. Ja, nicht nur punktemäßig mit dem schwächsten Start. Aber andererseits sind es halt 6 Partien und 1-2 Siege. Und sie sind wieder dran. Aber ich würde sagen, andere begeistern mehr in der Anfangsphase der Saison als die München.
Ja, ich finde auch bei München ist auffällig das Torverhältnis, die Tordifferenz. Ne? Also nach 6 Spielen nur +2, das hat man doch schon anders erlebt in München.
Ja, über 3 Gegentore pro Spiel sind das, 21
zu 19. Ja, das ist schon krass, ne?
Ja, das ist viel.
Ja, 19 Gegentore nach 6 Spielen, das ist schon, ja, Das muss nicht sein, sage ich mal. Aber entspannt bleiben. Ganz locker bleiben.
Abwarten. Noch früh in der Saison. Unser internationales Thema heute aus Österreich. Da sind wir im Nachbarn, im südlichen Nachbarn. Bei mir sind es nur 20 Kilometer. Ein bisschen schöne Österreich, bei dir ein bisschen mehr. David Reinbacher, der von den Montreal Canadiens an 5 gedraftet worden ist, spielt in der nächsten Saison nicht in Nordamerika, sondern er bleibt in Kloten, beziehungsweise kommt nach Kloten zurück, hat ja in der Schweiz schon gespielt, seit der U17, seit der Saison 19-20, bei Kloten davor auch schon in der Schweiz. Und jetzt bleibt er also in der National League und wir wollen darüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Wir haben es ja bei einem großgewachsenen Verteidiger wie Reinbacher ähnlich hoch gedraftet, Moritz Seider an 6, David Reinbacher an 5. Wir haben es ja da gesehen, Bernd. Und da hat es, zwar nicht in der Schweiz, aber in Schweden, wirklich gut funktioniert, einen jungen Verteidiger eben in einer guten europäischen Liga erstmal spielen zu lassen und ihn dann zu holen.
Ja, ich muss natürlich sagen, dass es bei Seider eine andere Situation war, sondern das war ja Corona. Seider hatte ja schon eine AHL-Saison hinter sich im Farmteam der Red Wings. Aber dann dann war ja nicht klar, wann wird da gespielt in Nordamerika. Wird er vielleicht nach Deutschland kommen, wird da gespielt. Und dann wurde ja in Schweden relativ früh klar, dass da gespielt wird. Und dann ist Seider nach Schweden gegangen, was für ihn ja auch überraschend war. Ist eher so, hör mal, die haben Interesse, dann ist er irgendwie morgen hingefahren, übermorgen schon gespielt, oder? Mal so ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber trotzdem hat er sehr davon profitiert, glaube ich, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was sie sich von Reinbacher erhoffen, weil die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast erstens für ein Jahr komplette Sicherheit. Es ist nicht so, wie wenn du bei deinem AHL-Team vor Ort spielst, dass du nie weißt, wo spiele ich in 2 Wochen. Zieh nämlich hoch, lass nämlich wieder runter, was ist, ne? Sondern er hatte Sicherheit. Ein Jahr ganz klar, ich spiele bei dieser Mannschaft. Das zweite ist, was du schon mal sagtest, prominente Rolle. Er wird dort natürlich eine andere Rolle kriegen, als wenn er jetzt bei einem NHL-Team spielt mit gestandenen Nebenleuten, wo er dann vielleicht mal als 7. Verteidiger mal ein bisschen Unterteil spielen darf oder sowas. In Kloten wird er wahrscheinlich der Verteidiger sein, vielleicht nicht die absolute Nummer 1, aber er wird Zeit in Überzahl kriegen, Unterzahl, relativ sicher mehr als 20 Minuten pro Abend spielen. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann im speziellen Fall Montreal, das ist natürlich auch eine Mannschaft, da ist gerade nicht die Laune so doll und die wird auch für nächste Saison wahrscheinlich relativ viele Spiele verlieren. Und willst du einen jungen Mann schon in so einer Zeit, in so einem Team haben, wo ständig Niederlagen gibt, wo ständig die Laune schlecht ist, weiß ich nicht. Und dann kommt als 4. Punkt, und da darfst du wieder was sagen, in Montreal dazu, dass der Druck da ja auch besonders hoch ist, das Medienaufkommen, die Fans und alles, ne? Und der wird als Verteidiger relativ sicher auch mal ein Gegentor verschulden und vielleicht sogar mal ein Spiel verlieren. Und will man dem diesen Druck jetzt schon aussetzen bei einem nicht guten Team, wo die Laune nicht gut sein wird, dass auch noch er quasi ein bisschen mit dafür verantwortlich gemacht wird, dass es so schlecht ist, weiß ich nicht.
Ja, erinnern dich daran, was die Reaktion auf den Draftpick auch Reinbacher war, ne? Ähnlich bei Moritz Seider, wie bei Moritz Seider, ja. Also nicht unbedingt Begeisterung unter den Canadiens-Fans, was, sagen wir mal, sind Verteidiger aus Europa, ein Österreicher, gibt's da nicht bessere Picks an Nummer 5? Also das hat er ja auch schon, er ist gut damit umgegangen, also man merkt, dass er auch von der Persönlichkeit her ein guter Typ auf jeden Fall ist, dass er das vielleicht auch wegstecken kann, aber nicht vergessen, das ist einfach ein junger Mann, also ein sehr, sehr junger Mann, frisch gedraftet, 18 Jahre alt, ne? Und wenn da die Canadiens-Fans von den großen Montreal Canadiens dann meckern, dass er gedraftet wurde von ihrer Organisation an 5, dann glaube ich, geht das auch an einem jungen Mann nicht spurlos vorbei. Und da auch wieder, ich weiß nicht, ob sie das jetzt so bewusst gemacht haben deswegen, aber der Coach des EHC Kloten ist ja ab der neuen Saison Gary Fleming, gekommen von den Löwen Frankfurt. Der ist geboren in Montreal. Der hat 11 Spiele gemacht in der NHL für die Canadiens. Also der kann ihm, glaube ich, dem Reinbacher nicht nur jetzt sportlich was zeigen, wie er sich weiterentwickelt, sondern der kann auch eben ihm sagen, wie es ist, in diesem Markt zu spielen oder in dieser Stadt zu spielen, wie die Stadt funktioniert. Insofern finde ich das auch einen ganz guten Nebenaspekt. Und natürlich das alles, was du gesagt hast, eine etwas prominentere Rolle. Und ich glaube halt einfach auch mit 18 als Verteidiger in die NHL eh schon schwierig, dann bei einem Team, das zuletzt nicht gut funktioniert hat, das eher drinnen drin hängt, noch schwieriger. Moritz Seider war auch schon wenig älter, als er eben zu den Red Wings dann gekommen ist und seine erste richtig gute Saison gespielt hat, wo er die Calder Trophy gewonnen hat. Insofern, ja, Zeit lassen und warum nicht in Europa? Es gibt aber, finde ich, auch Nachteile. Und
Moment. Ganz kurz, mit Nachteilen können wir gleich reden. Ich wollte nur kurz noch was generell zu Montreal und Draftpick sagen. Jetzt ist natürlich die Laune in Montreal auch aktuell nicht ganz so groß, wenn man sieht, was die Canadiens in den vergangenen Jahren mit ihren Top-Picks gemacht haben. Also einer der bekanntesten war Mikhail Sergachev, den haben sie, bevor der auch nur ein Spiel gemacht hat, direkt nach Tampa getradet für Jonathan Drouin. Und was ist mit dem? Der spielt gar nicht mehr da. Also den Pick haben sie quasi schon mal mehr oder weniger verschenkt.
Und Sergachev ist auf dem Weg zum Nummer-1-Verteidiger, da hätte man anzugreifen, ne? Oder also richtig, ist zumindest ja mittlerweile fast auf gleicher Höhe, ne? Was die Qualität
angeht. Und den haben die Canadiens verschenkt. Dann ihren Super-Pick, auf den sie jahrelang hingearbeitet hatten und der alle Probleme als Center lösen sollte, Jesperi Kotkaniemi. Wo ist der? Den hat sich Carolina geschnappt. Also da haben sie eigentlich wieder einen verschenkt. Der einzige Top-Pick ist Cole Caulfield, der in den vergangenen Jahren dann auch mal ein bisschen was gehalten hat, was er verspricht. Und sonst vorletztes Jahr Logan Mailloux, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Da gibt es genug Skandale um den Mann. Und wann der spielen wird, weiß man nicht. Dann vergangenes Jahr, die Nummer 1, Juraj Slafkovský, hat jetzt mit 4 Toren insgesamt 10 Punkten auch nicht unbedingt das versprochen, was man sich von ihm erwartet hat. Auch da sage ich, abwarten, Leute, der muss sich auch erstmal an so ein amerikanisches Spiel gewöhnen. Aber zusammengefasst, die letzten 5, 6 Picks, von denen man sich in Montreal sehr viel versprochen hat, sind bis auf Kofi eigentlich alle nix geworden. Also Stand jetzt. Und dann guckt man so einen David Reinbacher natürlich noch kritischer an, wenn man sich in Montreal denkt, ja, Moment mal, weißt du, wir sind eigentlich ein Team, was vom eigenen Anspruch her ganz oben spielen muss, dann spielen wir dann aber ganz unten, was uns erstmal nicht gefällt, aber als Kompensation gibt es zumindest gute Draftpicks, aber wir machen nichts draus. Und das ist, glaube ich, spielt dann bei dieser ganzen Reinbacher-Draftnummer auch nochmal eine Rolle.
Ja. Nachteile. Längere Wege natürlich, also von Europa nach Nordamerika. Man kann jetzt nicht, gut, es gibt Zoom-Calls mittlerweile, aber sonst könnte man sagen, okay, komm, als Coach des NHL-Teams jetzt, ich setze mich mal mit dir zusammen, lass uns ein paar Sachen besprechen, auch sie vielleicht ein bisschen kennenlernen, oder halt am Spiel arbeiten. Und natürlich, was einfach ein Punkt ist, sind die Bedingungen, die du hast beim NHL-Team, wie du da trainieren kannst, wie du auch eben unter allerbesten Bedingungen dann vorbereitet werden kannst auf die NHL-Karriere. Also sowohl organisatorisch als auch was die sportliche Entwicklung anbelangt, hat die NHL natürlich einen Riesenvorteil. Das fehlt ihm jetzt, auch eben der direkte Kontakt zu Marty Saint-Louis. Saint-Louis war natürlich jetzt ein Stürmer selber, aber ich habe so den Eindruck, das ist schon einer, der auch viel, viel weitergibt, was seine großartige Karriere anbelangt und wie man auch eben in die Liga überhaupt kommt. Ich meine, der hat sich alles erarbeiten müssen. Der kann auch mit jungen Spielern auch gut drüber sprechen, wie du überhaupt mal diesen Schritt schaffst in die Liga. Und das fehlt so ein bisschen, wie gesagt, du kannst über Zoom das auch machen, du kannst vielleicht sagen, hey, Saint-Louis wird jetzt während der Saison nicht kommen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu sprechen. Aber es gibt nicht nur Vorteile bei Spielern, die in Europa sind.
Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt sogar relativ viele Nachteile, die ich hier auf meiner Liste habe. Also der allergrößte Nachteil hört sich erstmal banal an, aber er spielt halt nicht auf NHL-Niveau.
Ja.
Und das ist ja gerade das Ziel in dem Alter, dass man Spieler näher an die NHL heranführt. Auch wenn man vielleicht sagt, er ist noch nicht in der Lage, da Stammspieler zu sein, den Unterschied zu machen, ist es ja trotzdem nicht schlecht, ihn an dieses Niveau heranzuführen, hin und wieder mal spielen zu lassen. Das fällt jetzt natürlich völlig aus. Klar, eben habe ich gesagt, es ist ein Vorteil, dass der Spieler jetzt ein bisschen Sicherheit hat und nicht ständig hin und her gewechselt wird zwischen AHL und NHL. Aber rein sportlich ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch schon mal ein paar NHL-Spiele zu machen. Die macht er dieses Jahr nicht. Dann, Riesenthema auch, er gewöhnt sich nicht ans kleine Eis. Also er wird nach wie vor auf großem Eis spielen, was nun mal ein anderes Spiel ist, gerade als Verteidiger. Die Winkel sind andere, die Abstände sind andere, die Zweikampfhärte ist eine andere, das Tempo ist eine andere, die Zeit, die du hast, wenn du hinten raus spielst, ist eine andere. Das gewöhnt er sich nicht dran. Dann, er gewöhnt sich auch nicht an die ganzen vielen Spiele und Reisen, die man so in Nordamerika hat. Denn Schweiz ist ja nun mal die Heimschläferliga. Ne? Also man schläft eigentlich jede Nacht zu Hause im eigenen Bett. Und das ist in Nordamerika eben nicht so. Und letzter Punkt, er gewöhnt sich auch nicht ans Leben in Nordamerika. Also na klar, ist das jetzt auch nicht völlig anders als in Europa, aber es ist halt auch nicht völlig gleich. Und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, sich so ein Stück weit daran zu gewöhnen, abseits vom Sport, an den Alltag in der künftigen Heimat.
Ja, stimmt. Aber es ist immer so eine Abwägung. Ne? Also Fleming sagt jetzt zum Beispiel, er findet, dass die Top-Teams in der Schweiz vergleichbar sind mit den Top-Teams in der AHL. Ich denke, Rheinbacher hätte nicht sofort NHL gespielt, sondern erstmal AHL. Kann ich jetzt nicht sagen, ob da wie das Level ist, aber du hast ja vorher auch gesagt, die Rolle ist eine andere. Also was ist wichtiger? Ist es wichtiger, sich an das Eis zu gewöhnen, oder ist es wichtiger, gegen Männer auch da zu spielen und dann eben auch gegen die Leute, die um die Meisterschaft spielen in der Schweiz, die ja auch Ex-NHLer teilweise, das sind Ex-AHLer, die vielleicht um einen neuen Vertrag spielen, wo es wirklich hart zur Sache geht. Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind wir in 2-3 Jahren schlauer und können dann sagen, ja, hat sich voll rentiert oder nicht. Aber er muss ja auch keine dauerhafte Sache sein. Auf jeden Fall jetzt erstmal David Rheinbacher da, wo er sich auskennt, wo er schon gespielt hat, da spielt er weiter. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum sprecht ihr über Seider, der in der Schweiz, der nicht in Schweden gespielt hat, und ihr sprecht nicht über Austin Matthews zum Beispiel, der auch in Europa gespielt hat, war damals eine andere Sache. Ne? Der ist vor seinem Draft in der Schweiz gewesen, Austin Matthews, hat da eben auch schon, aber als Teenager gegen Profis einfach gespielt, hat ihm jetzt auch nicht unbedingt geschadet.
Ja, ich habe noch zwei Vorteile vergessen, fällt mir gerade auf meiner Liste hier. Er kann natürlich U20-WM spielen und Herren-WM spielen, ne? Dadurch, ne? Okay, Herren-WM hätte er wahrscheinlich mit den Canadiens auch so spielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch Eishockey spielen, während hier eine WM stattfindet. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, ne? Und bei der U20-WM kann er natürlich auch dominieren, was mich zum nächsten Punkt bringt. Es gibt ja grundsätzlich vier Möglichkeiten, wie man mit so einem Spieler umgehen kann. Du steckst ihn schon in dein NHL-Team, du steckst ihn in dein AHL-Team, du schickst ihn zurück nach Europa, wo er herkommt, oder halt, wenn er nicht daherkommt, kannst du ihn auch nach Europa schicken. Oder halt, du schickst ihn zu den Junioren, was ja auch möglich wäre. Ich finde, der letzte Punkt, halte ich für keine gute Idee. Also ich finde es gut, wenn er U20-WM spielt. Da kann er nochmal auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen, ein bisschen diesen Medienhype auch dann kennenlernen. Aber ich finde Junioren grundsätzlich, wenn er jetzt irgendwie in der Quebec League oder OHL gespielt hätte, ja, ich finde das Niveau eigentlich zu schwach dann für ihn. Ne? Ich finde, das kann nicht mehr der Anspruch sein, wenn du schon diverse Jahre mit einem Erwachsenen erlebt, dass du dann zurück zu den Junioren gehst. Er könnte da natürlich maximal dominieren und er könnte dann auch schon mal ein Stück weit das nordamerikanische Leben kennenlernen, aber trotzdem wäre das für mich keine Alternative, oder?
Nee, also ich hätte es auch gesagt, AHL oder eben Europa. NHL ist zu früh, finde ich, mit 18 in einem Team, bei dem es auch nicht wirklich läuft. Insofern die beiden, und jetzt ist die Entscheidung eben auf Europa gefallen, und du hast vergessen, dass er auch Deutschland-Cup spielen wird mit Österreich. Das heißt, wir können ihn dann sehen. Ja, das ist doch für uns doch schön. Ja, wir sehen Rheinbacher beim Deutschland-Cup in Landshut mit der österreichischen Nationalmannschaft. Gehe ich mal davon aus, dass er da mit dabei sein wird und eben bei den großen Turnieren dann auch.
Ja, vielleicht sprechen wir dann mal mit ihm und sagen mal, Junge, wie siehst du das denn so?
Gute Idee. Ja, einfach mit vielleicht den Leuten sprechen und nicht immer nur spekulieren, ja, könnte, sondern einfach mal fragen.
Nee, aber bin ich wirklich mal gespannt, wie er das so selber sieht. Weil, wie gesagt, die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Und es sind wirklich viele Vorteile und viele Nachteile. Ich finde, da kannst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine super Entscheidung oder eine völlig falsche Entscheidung. Ich finde, da muss man echt abwägen. Und vor allen Dingen muss man natürlich auch im Einzelfall abwägen und gucken, wie es wird. Und selbst wenn es nachher gut wird, finde ich, kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, das war die beste Entscheidung, die andere Entscheidung wäre scheiße gewesen. Oder umgedreht, wenn es ganz schlecht läuft, kann man auch nicht sagen, oh Gott, was habt ihr denn da falsch gemacht? Weil ich finde, wenn man sich jetzt Pro und Contra anguckt, ich finde, man kann für beide Seiten Argumente finden. Haben wir ja auch. Ich sage trotzdem, ich hätte ihn am liebsten in der AHL gesehen, muss ich sagen. Weil aus diesen Gründen halt, sich ans kleine Eis gewöhnen, sich an Nordamerika gewöhnen, du bist näher dran, gerade Laval, also das Team, das Farmteam der Canadiens ist ja direkt da ums Eck. Es ist wirklich nicht weit weg. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung gewesen. Aber vielleicht wollte er auch wieder zurück in die Schweiz und hat sich gedacht, wenn nicht NHL, dann lieber in die Schweiz. Also man hat zwar nicht das allergrößte Mitspracherecht mit so einem Entry-Level-Contract, aber je nachdem, wie das Verhältnis zu einem Manager ist, vielleicht hätte er ihn auch gefragt, was willst du denn machen? Was ist denn für dich das Beste?
Und du hast ja trotzdem den Kontakt weiter zur Organisation. Ich habe in der vergangenen Saison mal mit Maxi Schuber und Julian Lutz auch gesprochen, die ja von den Arizona Coyotes jeweils gedraftet worden sind, wie das eigentlich so abläuft während der Saison. Und du hast da regelmäßig mit dem Trainer-Staff, mit dem Coach, der auch für deine Position verantwortlich ist, machst du da Videostudium und wirst da auch gecoacht. Also ist auch nicht so, dass der Kontakt da gar nicht da ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung, was jetzt für die eine Person, für die spielerische Entwicklung, auch die persönliche Entwicklung am besten ist. Und in dem Fall eben auch mit dem Umfeld, jetzt auch mit Fleming, der ein bisschen was zu Montreal sagen kann und sich da auskennt, ist es für mich auf den ersten Blick eine nachvollziehbare Entscheidung, auf jeden Fall, ihn nach Kloten zu bringen.
Nee, ich finde es auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich finde es tausendmal besser als Junioren. Aber ich überlege, ob die AHL nicht doch besser gewesen wäre. Aber klar, die Schweizer Liga ist wirklich eine gute Liga. er wird da eine ordentliche Rolle spielen, haben wir alle schon gesagt. Also falsch ist es aus meiner Meinung nach auf gar keinen Fall.
So viel zum deutschen und internationalen Eishockey heute in dieser Show. Wenn ihr jeden Wochentag ein bisschen Hockey hören wollt, dann holt euch die 10 Minuten Eishockey für 2,50 Euro im Monat über steadysteady.de/bisselhockey. Dienstag ja normalerweise immer international und DFEL, aber jetzt haben wir am Dienstag schon wieder einen vollen DEL-Spieltag und ich werde auch im Stadion sein. Ich freue mich auf die Kölner Haie, die ich sehen werde. Bin zufällig in Köln oder beruflich in Köln und habe mal kein Headset auf beim Eishockey schauen. Auch mal ganz angenehm, einfach in der Arena zu sitzen. Schwickerath natürlich gerade da parallel in Düsseldorf, aber vielleicht sehe ich ja den Kollegen Bonk. Auf jeden Fall ein voller DL-Spieltag, auf den blicken wir ein bisschen voraus am Dienstag oder Mittwoch. Dann gehen wir mal weg vom eigentlichen Format, die Geschichtsstunde mit Eishockey-Professor Bernd Schwickerath, sondern sind eben dann, da gibt es dann den Rückblick auf den DL-Spieltag am Dienstag. Also jeden Tag unter der Woche.
Die Professur aberkannt, weil alle merken, dass ich nur Plagiate drauf habe.
Das ist die Frage, wann da der Erste klagt aus der bisschen Hockey-Fankurve. Also jeden Wochentag um Mittag habt ihr die 10 Minuten Eishockey in eurem Podcatcher. Danke fürs Zuhören und danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer. Geil, wie du so in meinem Nachnamen immer so eine Melodie reinbringst. Stark.
Können normalerweise nur die Leute, die aus dem Rheinland sind.
Wollte ich gerade sagen, das ist auch gut. Du bereitest dich mental schon auf deinen Dienstag in Köln vor. Das gefällt mir sehr gut.
Ein bisschen singen. Ja. Dankeschön. Ja. Schöne Woche.
Ja, geht so. Ja, tschö. Naja, alles gut. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.